Das folgende Gespräch ist die zweite Ausgabe des FPM-Podcasts Das Briefing mit Martin Würth. Martin ist Vorstand der Frankfurt Performance Management AG und heute sprechen wir gemeinsam über die aktuelle Marktlage, die mögliche Übernahme der Commerzbank durch UniCredit und werfen einen Blick über den großen Teich, wo demnächst Wahlen stattfinden und Wertpapiere für einen Premiumpreis gehandelt werden. Mein Name ist Josh de Boer und ich freue mich heute wieder, Ihnen diesen doch durchaus aufregenden Podcast präsentieren zu dürfen. Doch ich würde sagen, lassen Sie uns keine weitere Zeit verlieren. Herzlich willkommen, lieber Martin. Ich freue mich wieder sehr, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen.
Ja, ich freue mich auch.
Gib uns doch zum Start gerne einmal eine kleine Markteinschätzung. Wo stehen wir denn eigentlich überhaupt gerade?
Ja, die Schlagzeilen sind auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Ja, einerseits läuft die Konjunktur nicht so brillant, um es mal vornehm zu sagen, in Europa. Ja, wir steuern in Deutschland wieder auf eine Rezession zu. Der Rest in Europa ist auch nicht besonders toll. Die USA sind okayisch. China hat auch Probleme und gleichzeitig machen die Indizes neue Rekordstände. Das kriegt man auf den ersten Blick nicht so ganz zusammen. Was besser passt, ist, wenn man die erste Reihe ausblendet. Da sind die ganzen Unternehmen drin, die ja ganz gut wachsen oder hervorragend wachsen teilweise, ob jetzt Rezession ist oder nicht. Die treiben die Indizes. Das, was die Wirtschaft im Wesentlichen ausmacht, der breite Markt, die quer über alle Industrien, die leiden tatsächlich unter der Konjunktur. So, dementsprechend sind aber die breiten Indizes auch nicht so gut unterwegs. Teilweise deutlich im Minus oder viele einzelne Aktien haben sich dieses Jahr halbiert und noch mehr verloren. Auf der anderen Seite, ja, das irgendwo muss ja das Geld hin. Und wenn ich da eine schöne Geschichte habe mit Wachstum, auch in so einem schwierigen Umfeld, dann fließt es in die Titel rein, die eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben und auch die Megacaps. Und dementsprechend sieht es da ganz gut aus. Das ist nicht nur in den USA so, das ist auch in Deutschland so. Vorneweg die ganz großen Unternehmen SAP, Siemens, Deutsche Telekom. Ja, und darunter wird es, Ausnahme der Financials, wird es dann ziemlich schnell ein bisschen düsterer. Die Situation, wie man damit umgeht, das ist das Spannende, weil es ist nicht die Performance allein, die auffallend ist. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, da sieht man auch, dass die Bewertung von diesen Unternehmen meilenweit auseinandergegangen ist. Also die Sachen, die laufen, die sind teilweise sehr hoch bewertet und die nicht so laufen, die sind auch angesichts der Tatsache, dass das Umfeld nicht wahnsinnig toll ist, trotzdem niedrig bewertet. Das heißt, sie sind immer noch ganz gut profitabel unterwegs und das ist schon bemerkenswert.
Wir haben diesen Trend auch schon vor gut 2 Monaten, glaube ich, in unserem letzten gemeinsamen Podcast adressiert. Sag mal, hat sich seitdem etwas verändert?
Ja gut, was sich verändert hat, ist, dass die Konjunkturerwartungen noch weiter nach unten gegangen sind und dass dementsprechend, das passiert natürlich, die Konjunktur schwächt sich nicht ab, weil weniger Leute zum Supermarkt gehen oder weniger Auto fahren und solche Sachen, sondern weil weniger investiert wird und dementsprechend sind es die Investitionsgüter, die schlecht aussehen. Bauindustrie springt auch nicht so richtig an und das hat sich verschlechtert. Das ist jetzt in einzelnen Branchen, hört sich das dramatisch an, ist wahrscheinlich eine Momentaufnahme. Das hat sich noch verschlechtert. Insofern war die Erwartung, mal vorsichtig zu sein wegen der Konjunktur, richtig. Einerseits, andererseits, wie gesagt, Konjunktur ist eher unten. Dementsprechend ist viel mehr Platz nach oben als nach unten, wenn ich das Ganze mal auf einen Horizont sehe, der länger ist als 1-2 Monate ist.
Genau, du hast jetzt auch schon die Konjunktur angesprochen. Das Wirtschaftsministerium in Person von Robert dem Habeck hat bekannt gegeben, dass die Konjunkturprognose auf -0,2% für dieses Jahr korrigiert wird. Das bedeutet also Klartext, dass wir das 2. Jahr in Folge uns in einer Rezession befinden. Hat dich das Ganze eigentlich überrascht oder ist das für dich bereits schon kalter Kaffee?
Es bewegt sich ja irgendwie so um die Null rum, bisschen drüber, bisschen drunter und da ist ziemlich viel Sentiment dann dabei. Also was wir hier haben im Augenblick ist, wenn ich ein bisschen das größere Bild anschaue, das ist die Rückseite der Corona- und Ukraine-Zeit. Ja, damals hat der Staat mit Geld nur so um sich geworfen, um Sachen zu kompensieren. Haushaltsdisziplin war nicht erforderlich. Und gleichzeitig haben viele Unternehmen sich eine goldene Nase verdient, weil Produkte knapp waren, die sie hergestellt haben. Gleichzeitig haben Unternehmen dann sich Vorräte angelegt. Ja, und dementsprechend war die Nachfrage höher als das, was die Endnachfrage eigentlich darstellt. So, und jetzt sehen wir hier davon die Rückseite. Das heißt, die Lager werden abgebaut. Das hat angefangen schon vor 1,5 Jahren in der Chemie und hat sich jetzt nach und nach durchgesetzt durch ganze Wertschöpfungsketten. Das heißt, dann fehlen nicht nur Mengen, dann habe ich auch keine Preissetzungsmacht mehr. Das heißt, die Marge geht nach unten. Und das ist der zyklische Teil der Wirtschaft und der ist ja in den Bereichen, in denen es zuerst angefangen hat, das ist nämlich die, wie gesagt, die Chemie. Da zeichnet sich seit mehreren Wochen eine Stabilisierung ab. Andere Sachen, die noch gut verdient haben bis letztes Jahr, zum Beispiel die Autoindustrie, da, die fahren jetzt durch dieses Tal durch. So. Und dementsprechend haben wir hier eine Situation, die ja sluggish ist, um die Null rumpendelt. Was auch berücksichtigt werden muss, ist, dass die Zinsen zurzeit immer noch restriktiv sind. Die Notenbank hat zu spät erhöht und jetzt sind sie auch nur bereit, nach und nach wieder runterzugehen. Wenn man auf die Inflation schaut, die ist schon nahe 2%. Die Notenbank hat in Europa, die EZB hat deutlich höhere Zinsen angesetzt. So, das heißt, das ist erstmal restriktiv. Das zeigt auch der Anleihemarkt. Wir haben eine inverse Zinsstruktur und das geht eben üblicherweise Hand in Hand mit einer Rezession oder mit einer erwarteten Rezession. Sinn und Zweck davon ist ja auch, die Konjunktur zu verlangsamen. Aber letzten Endes war die Notenbank damit erfolgreich. Wenn man auf die Inflation schaut und das mal runterbricht auf verschiedene Segmente, da sieht man einzelne Bereiche, die sind deutlich unter den Zielen oder unter Null. Ja, das sind insbesondere Industriegüter und Rohstoffe, die ganzen Sachen. Was noch darüber liegt, ist die Dienstleistungsinflation oder Mieten, solche Sachen. Ja, aber wenn ich mir auf den zyklischen Teil schaue, dann hat die Notenbank ihr Ziel mittlerweile vollkommen erreicht. Ja. Und dementsprechend ist sie jetzt restriktiv, das bremst die Konjunktur ein. Und wenn sie jetzt lockerer wird im Laufe der nächsten 12 Monate, dann ist das auch eine Voraussetzung, dass man hier wieder einen Aufschwung sieht. Genauso wie das beschriebene Umfeld mit den Vorräten. Ja, die Vorräte kann ich nur einmal aufbauen, aber ich kann sie auch nur einmal abbauen. Und da sind wir jetzt durch, ja, oder weitgehend durch. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Thema Politik. Da war in der Bundesregierung herzlich wenig Verständnis dafür, was die Wirtschaft eigentlich umtreibt. Ja, da sind immer noch Allmachtsfantasien, dass wenn der Staat dann ein paar Anreize setzt oder mal ein paar Milliarden in die Runde wirft, dass dann alle anspringen und die Konjunktur wieder läuft. Das ist natürlich ein katastrophales Fehlverständnis, was nur von Leuten kommen kann, die nie selbst ein Unternehmen geführt haben oder gegründet haben. Ja, diese permanente Übergriffigkeit, insbesondere in Form der Bürokratie, aber auch ansonsten alle möglichen Eingriffe, die haben es den Unternehmen offensichtlich nach und nach verleitet, hier weiter Risiken einzugehen und groß auf Deutschland zu setzen. Ja, was wirklich bemerkenswert ist, ist, in welchem Umfang Produktion aus Deutschland heraus verlagert wird. Das sind nicht nur die spektakulären Fälle wie die Chemie, die letztes Jahr wegen den Energiepreisen sich sehr beschwert hat, sondern das ist so irgendwo unterm Radarschirm, dass immer, wenn eine Frage ansteht, ja, mache ich es in Deutschland, mache ich es woanders, immer häufiger entschieden wird, ich mache es halt woanders. Die meisten Unternehmen, die können das auch so machen.
Martin, lass uns doch noch einmal ganz kurz bei etwas Politischem bleiben. Zumindest ein Thema, was die Gemüter in Berlin und Brüssel gleichermaßen erhitzt. Das Stichwort lautet hier Commerzbank, welche einer möglichen Übernahme durch UniCredit bevorsteht. Und dabei muss ich natürlich auch an dich denken, denn die Commerzbank ist einer der größten Positionen bei euch im All-Cap-Fonds. Also sag mir doch einmal ganz kurz, was dir bei den Schlagzeilen rund um die Commerzbank in den letzten Wochen durch den Kopf ging.
Ja, die Commerzbank hat wie andere Banken in Deutschland auch oder in Europa generell darunter gelitten, dass die Regulierung über die letzten 15 Jahre nach der Finanzkrise immer schärfer geworden ist. Und darüber hinaus war insbesondere für deutsche Banken das Zinsen und Niedrigzinsen noch relevanter als für südeuropäische Banken. Und zwar deshalb, weil die Spreads in Deutschland eben sehr niedrig waren. Ja, das heißt, wenn ich Überschussliquidität anlege, da sind in Deutschland schlicht und einfach die Zinsen oder auch Kredite, die ich vergeben habe, niedriger verzinst, als das in Südeuropa der Fall war. Und dementsprechend ist die Profitabilität, die nachhaltige Profitabilität von Deutsche Bank und Commerzbank insbesondere die letzten 10 Jahre nicht so richtig durchgekommen. So, und jetzt hat sich das Zinsumfeld ja gedreht durch die Anstiege, die Zinserhöhung der Notenbank einerseits und andererseits, dass sich dementsprechend dann auch die Kredite verteuert haben. Und als Folge davon sind die Banken in Deutschland jetzt wieder auf dem Weg zu einer normalen Profitabilität. So, was UniCredit dann gesehen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass die Aktien zwar deutlich gestiegen sind, aber dass sie noch eine ganze Menge billiger sind als die Bewertung von UniCredit selbst. Und einerseits und andererseits hat die UniCredit seit der Übernahme der Hypo-Vereinsbanken sehr großes Geschäft in Deutschland. Und da liegt es eigentlich ziemlich nah, eine andere Bank, die niedriger bewertet ist als die UniCredit selbst, dazu zu kaufen. Die Politik in Deutschland ist das eine, die Politik in Europa ist was anderes. Ich vermute mal, dass das gar nicht so ungern gesehen wird, wenn jetzt hier eine europäische Bank entsteht. Die UniCredit und die Commerzbank zusammen sind stark dann in Italien, in Österreich, in Deutschland, in Polen. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Dass die Bank dann nicht mehr aus Mailand und Frankfurt, sondern vielleicht dann nur noch aus Mailand gesteuert wird, das wäre natürlich vielleicht für die deutsche Politik ärgerlich. Ich bin aber nicht ganz so sicher, was die da zu sagen hat. Ja, ich vermute mal, dass die sich dann berufen fühlen, sich auf die Seite der Mitarbeiter zu stellen, die da möglicherweise frustriert sind, dass sie jetzt übernommen werden. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, ökonomisch gibt es Gründe für die UniCredit, das zu machen. Es gibt auch gute Gründe dafür, wenn die Commerzbank allein bleiben wollte. Man spart sich jahrelang der Integrationsarbeit, vermeidet jede Menge Risiken, die in so einem Prozess entstehen können. Also ich glaube, beide Seiten haben gute Gründe auf ihrer Seite. Die Commerzbank ist so oder so nicht überbewertet, mal ganz vorsichtig gesagt.
Wie hat sich denn seitdem die Commerzbank-Aktie bei euch entwickelt?
Ja, die Aktie ist noch ein Stück gestiegen, ja, aber der wesentliche Anstieg ist ja schon davor passiert, getrieben dadurch, dass die Profitabilität gestiegen ist, dass die Bank bereit war, Aktienrückkäufe zu machen und die niedrigen Kurse auszunutzen, dass sie dabei war, ihre Kapitalkosten auf Sicht von 1, 2, 3 Jahren zu verdienen und trotzdem immer noch weit unter dem Buchwert gehandelt wurde. Insofern kam die UniCredit noch oben drauf, das war ganz hilfreich, aber die Bank war ja alleine auch schon sehr gut unterwegs.
Dazu habe ich jetzt noch 2 Fragen. Und zwar, was können eure Fondskunden jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten erwarten? Was passiert jetzt mit der Commerzbank? Und wie lange dauert so eine Übernahme eigentlich normalerweise? Was ist jetzt Sache?
Also wenn sie denn wirklich kommen sollte, das wird wahrscheinlich erst passieren nach dem Vorbild von Covestro, nachdem sich beide Seiten da auf irgendein Prozedere geeinigt haben. Ja, und das kann, wie man bei Covestro gesehen hat, da ging es ein Jahr. Das wird sich da Monate hinziehen. Ja. Vielleicht lässt die UniCredit aus irgendeinem Grund auch bleiben. Ich vermute mal, die Commerzbank wird so oder so, ja, da sind ja nicht alle Commerzbank-Beschäftigten involviert, die Commerzbank wird weiter ihr Geld verdienen und dem Pfad weitergehen, den sie seit mittlerweile 3 Jahren beschritten hat. Und dementsprechend, ja, wird wahrscheinlich das operative Geschäft sich gut entwickeln und gleichzeitig die Option bestehen, dass die UniCredit weiter an Bord bleibt oder die Gesellschaft ganz übernehmen wird. Ich glaube, beide Ergebnisse haben Upside für Aktionäre. Insofern ist die Situation eigentlich ganz gut. Wenn die UniCredit sich zurückzieht, bin ich mir ziemlich sicher, dass auf Sicht von 2 Jahren, solange sich Rahmenbedingungen nicht dramatisch ändern, die Commerzbank-Aktionäre trotzdem eine Upside haben. Ja, nicht, dass hier der Bidder wegfällt und dann die Aktie sich wieder 30% nach unten bewegt und keiner mehr hinschaut.
Und wenn wir jetzt die Theorie einfach mal ein kleines Stückchen weiter spinnen würden, was würde denn jetzt genau gesagt bei euch im Fonds passieren, wenn dann tatsächlich die Commerzbank übernommen werden sollte?
Also ich würde mal, wenn der Übernahmepreis kommt, der halbwegs den nachhaltigen Wert der Commerzbank widerspiegelt, dann ist für uns eigentlich die Messe gelesen. Dann gehen wir raus.
Und wir sind gleich wieder zurück. Volkswagen hat in den letzten Wochen wieder ein Profit Warning veröffentlicht und bekannt gegeben, möglicherweise zum ersten Mal in der Konzerngeschichte auch Stellen in Deutschland abzubauen. Deine Einschätzung bitte.
Ich bringe es nicht ganz zusammen, mit auf was für einem Panikniveau hier überall argumentiert wird. Volkswagen hat, glaube ich, möglicherweise ein Riesenproblem. Und da stehen sie nicht ganz alleine. Das sind die chinesischen Autohersteller mittlerweile ziemlich wettbewerbsfähige Produkte zu haben scheinen. Ja, ich formuliere es mal ein bisschen vage. In China sind die Preise spektakulär niedrig. Wenn man anschaut, zu welchen Preisen die Autos in Europa angeboten wird, da ist es nicht mehr ganz so billig, aber formal ein Stückchen billiger. Was Qualität und Nachhaltigkeit und Service und so weiter angeht, das sind noch andere Sachen. Aber das ist aus meiner Sicht potenziell das größte Problem, was VW und andere haben können. So, ansonsten ist das, was jetzt hier ansteht mit der Werksschließung, Wenn man sich mal den europäischen Automarkt anschaut, der hatte seine Peaks irgendwann zweimal in der letzten Dekade, weiß nicht, 2016, 17 und 13, 14 oder sowas. Ja. Mittlerweile liegen wir, ich glaube, 6 Millionen Einheiten in Europa niedriger. VW hat das bisher einerseits wie die anderen auch, teilweise mit Preiserhöhungen, teilweise aber auch mit Gewinnen aus China finanziert. Und jetzt muss ich irgendwann anfangen, Kapazitäten zu reduzieren, wenn mein Output dauerhaft niedriger ist. Ja, und bei VW, da reden wir jetzt nicht vom VW-Konzern, da reden wir von der VW-Marke Deutschland. Wenn man sich bei Audi anschaut, Audi Deutschland hat offensichtlich ihre Kapazitäten heimlich still und leise reduziert. Und obwohl sie, was die Modelle angeht, erst vor einer neuen Verjüngung stehen, ist die Auslastung bei Audi in ihrem größten Werk in Ingolstadt relativ hoch, bei 90%, im zweitgrößten Werk ein Stück niedriger. Aber offensichtlich braucht man ja auch gewisse Puffer, um, wenn die Nachfrage wieder nach oben geht durch die neuen Modelle, dann das auffangen zu können. Ja, das hat VW alles nicht gemacht. Und VW gibt teilweise auch Zahlen raus, wenn man sie 1:1 mit Peers vergleicht, dann ist das schlicht und einfach, und zwar nicht mit chinesischen oder asiatischen, ja, sondern mit deutschen Herstellern, dann haben die teilweise extrem viel weniger Personal auf der gleichen Fläche für den gleichen Output. Dementsprechend kann man sagen, weil man sieht es ja an der Profitabilität von der VW-Marke in Deutschland, das ist subventioniert worden durch die Gewinne in China. Ja. So, und die Gewinne in China, die haben sich weitgehend aufgelöst. Welche Rolle VW da langfristig spielen wird, wird man sehen. Aber gemessen am gesamten Konzern ist das vielleicht noch irgendwo 10% in der Größenordnung zurzeit. Und insofern ist die Feier hier in Deutschland oder das Verdrängen und das Quersubventionieren halt beendet. Und einfach eine Anpassung an die Realität, die in anderen Teilen des Konzerns schon vollzogen worden sind. Insofern ist es jetzt dann auch Zeit, dann die heilige Kühe schlachten und die Werke, die überflüssig sind bei der Marktnachfrage, dann eben nicht mehr durchzufüttern. So, das ist alles nicht lustig, aber das ist halt so. Es ist dann auch billig, wenn Politiker, denen eigentlich jahrelang nichts Besseres eingefallen ist, als Autos schlecht zu reden, die überall draußen haben zu wollen, die bei jedem Krawall gegen die Autos dann mit dabei waren, wenn die jetzt dastehen und rumheulen. Und natürlich nur von Managementfehlern und solchen Sachen reden und ihren eigenen Beitrag dann mal ganz eben wunderbar verdrängen können.
Du sprichst es bereits schon an, die Party ist bereits schon seit längerem vorbei. Die Musik ist aus, die Lichter sind an und dazu passt es natürlich auch, dass die EU sich für Zölle auf chinesische E-Autos ausgesprochen hat. Das trifft dann besonders die deutschen Autohersteller hart, die in China einige ihrer Modelle produzieren lassen und auch Gegensanktionen erwarten. Also, wie bedrohlich ist die Lage aktuell um den Autostandort Deutschland?
Also, es ist ja ein bisschen absurd. Die Autohersteller sind, ja, vielleicht aus welchem Grund auch immer, sage ich mal, dagegen, dass diese Zölle eingeführt werden. Klar, einmal für ihre eigenen Autos, aber vielleicht ist es auch einfach die Befürchtung, dass China Gegenmaßnahmen trifft. So, die deutschen Hersteller, der größte Teil, den die deutschen Hersteller in China verkaufen, wird auch in China produziert. Teilweise kommen da Teile aus Deutschland nach China, aber teilweise sourcen die das auch lokal. Insofern sind die ziemlich chinesisch dort vor Ort. Warum die EU Zölle einführt, die letzten Endes auf Autos auch entfallen von den europäischen Herstellern, sind ja nicht nur die Deutschen, ist ja auch Stellantis, die in China produzieren, die diesen Herstellern helfen sollen, Strafzahlungen zu vermeiden, wenn sie CO2-Ziele überschreiten. Das ist natürlich schon ziemlich bizarr. Ja. Also einerseits gebe ich CO2-Ziele vor, dann sagen die Autohersteller, gut, wir produzieren dann die Elektroautos, haben eine große Palette, unter anderem aus China. Und jetzt kommen die europäischen Gesetzgeber daher und sagen dann, ja, und auf diese Autos, die ihr braucht, um die CO2-Ziele einzuhalten, da knallen wir noch einen Zoll obendrauf. Das ist natürlich schon ein bisschen absurd. Ja. Und wie gesagt, was die Chinesen wirklich können, ist unklar, was der Staat da reingesteckt hat an Geld. Die Entwicklung der Autos, den Bau der Fabriken, in die Forschung, was weiß ich alles. Es ist halt ein Problem und das hat nicht nur Europa, dass die Chinesen vom Weltbruttosozialprodukt, ich mal gelesen, roundabout 17% haben zu Marktpreisen, Kaufkraftparitäten, aber 34% der Weltindustriekapazität. Und das habe ich eben in allem von Stahl und Zement und Photovoltaik und Windräder und eben auch Autos und Chemie. was es nicht alles gibt. So, und das Modell in China ist ja eben teilweise privat, teilweise staatsgelenkt. Da wird dann eben in ein Thema investiert, bis der Arzt kommt. Ob das jetzt mal ehemals Infrastruktur waren, es gibt Bilder von armen chinesischen Provinzen, ja, wo zwischen je Berg eine Brücke hängt, Provinzflughäfen, die eigentlich kein Mensch braucht, Wohnimmobilien, die leer stehen, und das nächste Thema war eben dann Industrieproduktion. So, und jetzt macht der Rest der Welt es nicht mit, wenn die Chinesen sagen, wir haben hier mal so und so Überkapazitäten aufgebaut, teilweise mit massiver staatlicher Hilfe. Und jetzt wollen wir das mal bitteschön bei euch verkaufen. Das sind ja nicht nur die USA und Europa, das ist auch die Türkei, Indonesien, Brasilien, what have you. Die sagen aber nicht mit uns, ja, und ihre eigene Industrie schützen wollen. Also es ist alles eine ziemlich komplexe Gemengelage, und wie man da rauskommt, das ist noch etwas unklar. Trägt auch dazu bei, dass eben das Sentiment am Markt, die Bereitschaft, da Risiken einzugehen, überschaubar geworden ist. Aber zumindest ist es so, dass es nicht ganz unbemerkt war und anders als die Photovoltaikindustrie da ein größerer Support ist für die anderen Industrien in Europa, sich da nicht unterbuttern zu lassen von den Chinesen.
Ja, komplexe Gemengelage, du sprichst es an. Nicht wenige befürchten eine voranschreitende Eskalation, vielleicht sogar einen Handelskrieg. Wenn wir aber nun an die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands denken, müssen wir neben China aber auch an den anderen globalen Player denken. Ganz klar die USA, hier stehen Wahlen an, besonders Trump steht für eine noch protektionistischere Handelspolitik. America first, America first, America first. Wie bereitest du dich auf die Wahl vor?
Also wenn ich es mal ein bisschen, was China noch angeht, ist das China mittlerweile im Exportvolumen in Europa deutlich zurückgefallen ist. Das liegt nicht daran, dass weniger Handel an sich mit China betrieben wird, sondern dass die europäischen Unternehmen Produktion in China aufgebaut haben. Ja, so alles, was dort produziert wird, wird logischerweise nicht mehr exportiert. Und die Frage ist, ob die Chinesen dann auch auf Niederlassung europäischer Unternehmen in China, die sich aus China ihre Zulieferer, in China ihre Zulieferer aufgebaut haben, ob sie das auch in irgendeiner Form bestrafen wollen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist auch ein bisschen sinnlos. So, warum haben die das gemacht? Das war schon, als Donald Trump das letzte Mal Präsident war, ging es ja auch schon hin und her mit Zöllen in die USA und die Chinesen dann Gegenmaßnahmen. Ja, und dann sind die Produktionen nach China, es ist damals noch attraktiver gewesen als heute offensichtlich, die Löhne noch tiefer, dann ist eben dort Produktion aufgebaut worden. In den USA wollen es die Amerikaner oder Donald Trump jedenfalls so ähnlich. Nur ist das halt eine Volkswirtschaft, die sicher nicht billig ist. Ja, die hat ein paar Vorteile. Aber die Produktion dort zu lokalisieren, naja, würde wahrscheinlich ohne Zölle den Leuten nicht so einfallen. Ja, die Möglichkeit ist da immer, was in Mexiko zu machen. Das machen ja sehr viele. Ich vermute mal, wenn die Welt nicht mehr über Grenzen handelt, sondern in einzelnen Ländern, ist der Verlierer davon ganz klar der Konsument. Ja. Weil die Strukturen, die ich habe, ich habe ja über die Grenzen Wettbewerb, das drückt auf die Preise. Und je weniger Wettbewerb ich habe, desto stärker wird meine Preissetzungsmacht. So würde ich das mal sehen. Ja. Und ich habe natürlich Vorlaufkosten, weil ich die gleiche Produktion mehrfach aufbauen würde. Aber da ist nicht alles negativ zu sehen. So, und die meisten Dienstleistungen, die werden sowieso nicht über die Grenze erbracht, sondern innerhalb von einem Land. Ja. Und insofern, ich glaube, das ist nicht so ein Drama. Ja. Ich glaube, deshalb sollte man da nicht in Panik verfallen, auch wenn das dann wahrscheinlich wieder große Schlagzeilen macht. Aber der Verlierer davon, würde ich mal stark vermuten, ist der amerikanische Konsument. Und deshalb tun sich eigentlich auch in Europa viele schwer oder sind auch die Letzten immer gewesen, die gegen die Regelung in der Welthandelsordnung verstoßen haben, weil letzten Endes ist es der Konsument, der es zahlt.
Du sagst also, der Verlierer ist der amerikanische Konsument, vielleicht sogar der globale Konsument. Jetzt lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und zurückschauen auf unsere deutschen Exportschlager, Autoindustrie und Co. sozusagen. Befürchtest du auch, dass diese zu den klaren Verlierer einer verstärkten amerikanischen protektionistischen Handelspolitik dazugehören würden?
Wie gesagt, wenn ich mir deutsche Autohersteller zum Beispiel anschaue, die produzieren ja in den USA oder Mexiko. Ja, da So, die haben in den USA früher, die BMW zum Beispiel, die haben die Geländewagen ausschließlich in den USA irgendwann produziert. Mittlerweile produzieren sie noch in China aufgrund der Zölle. So, das ist nicht effizient für BMW, aber das ist sicher nicht preissenkend für die Konsumenten am Ende aller Tage. Wenn es Produkte sind, die schwer ersetzbar sind, ja, die nur aus Deutschland oder aus Europa kommen in die USA, weil es hier eine spezifische Industrie dafür gibt, dann werden die halt schlicht einfach teurer. Ja. Mittlerweile sind die großen Unternehmen jedenfalls und ein Großteil der börsennotierten Unternehmen fällt in dem Sinne in diese Kategorie. Die produzieren sehr oft vor Ort oder sie sind halt Spezialisten, für die das nichts ausmacht, das auch einmal über den Atlantik zu fahren und dann nochmal 10% Zoll oben drauf zu packen. Ja. Gut, jetzt muss man auch mal sehen, wer die Wahl gewinnt. Ja. Aber ich glaube, die Panik ist dann größer als der Outcome.
Ja, ich merke also, du scheinst mir entspannt zu bleiben. Vielleicht eine Meldung, die nun ja dazu auch beiträgt. So hat die Financial Times berichtet, dass europäische Unternehmen mit hoher Exposition in den USA aktuell klar im Trend liegen. Das bedeutet, Investoren sind bei ihrer Schnäppchenjagd also aktuell auf der Suche nach europäischen Äquivalenten zu amerikanischen Top-Unternehmen. Konntest du diese Kauffreude auch bei deutschen Titeln bei euch im Portfolio beobachten?
Ja. Wenn man Unternehmen like for like vergleicht, hat man ziemlich oft die Situation, dass in Europa die Unternehmen mit einem Abschlag 30%, 40%, 50% teilweise noch mehr gehandelt werden. Ja, das ist wirklich faszinierend. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt halt für die USA ein Premium, dafür, dass das Land in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Oder wenn ich es mal als Maßstab nehme, müsste ja auch so sein, dass die Amerikaner sich Gedanken machen, wer in Europa gewählt wird. Ja, das verfolgen ja noch nicht mal. Ja, und eigentlich muss die Situation so sein, dass wir in Europa sagen, ist uns auch egal, wer amerikanischer Präsident wird. Und ja, und hier ist eigentlich nonstop Sorgen machen, wird Donald Trump Präsident. Ja, das ist total überflüssig, ja, wenn man eine vernünftige Politik und richtig was auf die Beine gestellt hätte. So, und dementsprechend sagen sich Investoren halt auch, naja, wenn ich einen strategisch offensichtlich so unfähigen Kontinent habe, ja, der bedroht wird durch Russland in der Nähe, der Energiefrage abhängig ist von externen Quellen, die da noch so schlau sind, ihre AKWs in Deutschland zuzumachen, wo sie halbwegs eine Autarkie hatten, dann sagt man halt, naja, will ich halt dann Rabatt haben, wenn ich das Risiko gehe, in solche Märkte zu investieren. Aber wenn man das vergleicht, ob das Chemieunternehmen sind, ob das von mir aus LKW-Hersteller, Investitionsgüterhersteller, Zementunternehmen, ja, ist überall across the board 30%, 40%, 50% Rabatt gegenüber den USA. Selbst für Unternehmen, die auch in den USA stark aufgestellt sind und dort ein relevantes Geschäft haben, die nur ihren Hauptsitz dann in Europa haben, den sie genauso gut in den USA haben könnten.
Jetzt aber nochmal kurz zurück zum Rabatt, zur Kauffreude also. Hast du das auch beobachtet bei einigen Titeln, vielleicht bei euch auch im Warenkorb, bei euch im Fonds?
Wenn ich Zement habe, dann habe ich Heidelberger Zement beispielsweise in Deutschland oder gehe ich mal ins naheliegende Ausland, das ist Holcim in der Schweiz. Die haben ihr Geschäft in Europa, in Nordamerika und noch ein paar andere Regionen in der Welt. Und die trennen gerade das nordamerikanische Geschäft ab und bringen es in eine eigene Gesellschaft, die dort an die Börse kommt, weil die Bewertung da schlicht und einfach höher ist. So, Heidel Zement macht das nicht, aber theoretisch wäre sowas auch denkbar. Ja, was anderes sind die europäischen Lkw-Hersteller und im Vergleich zu ihren nordamerikanischen Wettbewerber. Die Nordamerikaner, die heißen Packard, die haben in Europa die Marke DAF. Die sind profitabler, weil sie teilweise Spezial-Lkws ausstatten, aber sie sind erheblich kleiner als das, was Traton, also die VW-Tochter oder Daimler Trucks darstellt. Und wenn ich mir das anschaue, ist die Größe oder der absolute Gewinn von Traton und Daimler Trucks ist ein ganzes Stück höher als der von Packard. Und trotzdem ist Packard deutlich höher bewertet. Ja. Also es geht nicht so ganz zusammen, weil am Ende hängen sie alle zusammen ab vom Lkw-Zyklus, arbeiten in den gleichen Märkten, machen vergleichbare Produkte. Ja, insofern gibt es keinen gescheiten Grund, außer der eine ist amerikanisch und die beiden anderen sind deutsch.
Aber um den Podcast vielleicht hier nochmal mit ein paar positiven Akkorden zu beenden, lass uns doch gemeinsam nach vorne schauen. Gibt es hier Entwicklungen, die dich optimistisch stimmen, vielleicht auch hinsichtlich der letzten Zinssenkungen?
Ja, es sind mehrere Aspekte, warum die Märkte aus meiner Sicht zurzeit mehr oder weniger überall in der schlechtesten Position sind. Das eine ist, was die Konjunktur angeht, wie besprochen, dass der Lagerzyklus ganz unten ist, dass der Überhang von Corona abgebaut wurde und von der Ukraine, dass jetzt die Energiepreise wieder gesunken ist. Das ist mit Blick nach vorne hilfreich. Mit Blick zurück ist es für alle schlecht, die sich bevorratet hatten. So, das Zweite ist, weil die Inflation fällt, hat die EZB sehr viel Spielraum, die Zinsen zu senken. Ja, das wird dann immer diskutiert, was passiert beim nächsten Mal und beim nächsten Mal. Aber auf Sicht von mehreren Quartalen ist der Weg aus heutiger Sicht in meinen Augen einfach nur glasklar nach unten. Ja. Also dass die kurzen Zinsen über den langen Zinsen sind, das macht in dem Umfeld hier keinen Sinn mehr. Aber das wird halt eine Zeit lang gehen. Ja. Das ist positiv. Ja, und was mittelfristig auch offensichtlich sich abzeichnet, dass Politikern klar geworden ist, dass sie nicht alles hoch und runter regulieren können, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen auf die Konjunktur hat. Ja, und da zeichnen sich auch Sachen ein, dass das verstanden worden ist, da viele Sachen vollkommen unproduktiv sind. Und insofern ist ja Zyklus, Notenbankrichtung in Kombination mit Erleichterung auf der Bürokratieseite, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt mit dem Blick nach vorne. Ja, insofern bin ich eigentlich ja schon ganz zuversichtlich. Aber das bin ich ja meistens, sonst würde ich ja keine Aktien machen.
Na, ich denke, nach dieser Zuversicht kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Lieber Martin, es hat mir wieder große Freude gemacht, diesen Podcast hier mit dir gemeinsam aufzunehmen. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, das war wirklich ein erkenntnisreiches und anregendes Gespräch. Vielen Dank, es hat mir große Freude gemacht. Mach es gut, bis dann und ciao.
Ja, danke, mach's auch gut. Bis dahin, tschüss.
Auch Ihnen mal wieder vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schaut Sie doch gerne nochmal in die Infobeschreibung. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback oder auch Fragen, auf die wir in der nächsten Folge gemeinsam drauf eingehen können. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Ihr FPM-Team.